blau muss er sein, ihr literarischer Salon. Blaue Möbel, blaue Wände und ein blauer Himmel an der Decke. Die Marquise de Rambouillet hat klare Vorstellungen. Um 1620 schafft sie einen Raum, der als Chambre Bleue, als blaues Zimmer in die Geschichte eingeht.
Im Hotel de Rambouillet hat sie sich richtig gemütlich und schön gemacht. Sie hat diese Chambre Bleue eingerichtet, was damals was Besonderes war. Üblich war es damals, Zimmer in Rot und braunem Holz und roter Samtbespannung einzurichten.
Die Historikerin Petra Dollinger. Sie forscht seit Jahrzehnten zur Geschichte der literarischen Salonkultur. Auf dem Gebiet der Anfänge der Konversationsgeselligkeit ist sie eine der wenigen Expertinnen. Eine Schlüsselfigur damals, die Autorin Madeleine de Scudéry. Sie war im Salon de Rambouillet zu Gast und webt diese Erfahrung ein in ihren bedeutenden Roman Artamenes oder der große Cyrus von 1656.
Alles ist großartig, ja einzigartig. Die Zimmer der Rambouillet sind gefüllt mit 1000 Raritäten und jeder einzelne zeugt von ihrem Geschmack. Immer duftet es dort. Große und kleine Gefäße voll mit Blumen sorgen dafür, dass immer Frühling zu sein scheint. Und der Ort ist so angenehm und so fantasievoll gestaltet, dass man sich fühlt, als sei man in einem Zauberreich.
Sie schafft einen eigenen kreativen Kosmos. Eine harmonische Gegenwelt zur höfischen Galanterie. 1835 blickt Pierre-Louis Rederer, der unter anderem Berater Napoleon Bonapartes war, in seinen Memoiren auf die Geschichte Frankreichs. Darin schreibt er dem Salon de Rambouillet eine besondere Bedeutung zu.
Der Salon der Marquise und der Hof waren zwei verschiedene Welten. Politik und Intrigen wurden im Hotel de Rambouillet an der Tür abgegeben. Umso intriganter und korrupter der Hof war, umso blühender gedeihte die Rambouillet-Geselligkeit.
Über mehrere Jahrzehnte ist das Palais de Marquise Mittelpunkt des intellektuellen Lebens Frankreichs. Und nicht nur das. Hier sprechen Männer und Frauen auf Augenhöhe. Hier unterhält sich Adel mit Bürgertum. Es entsteht eine neue Gesprächskultur. Hier ist Raum für Emanzipation. Alles ist ungewöhnlich, fortschrittlich, neu. Der eigentliche Name der Marquise de Rambouillet ist Catherine de Vivonne. Leider hat sie selbst kaum Schriftliches hinterlassen und es gibt auch nicht viele historische Quellen über sie. Was man aber definitiv weiß, sie kommt aus gutem Hause. Ihre Mutter, Giulia Savelli, entstammt einem italienischen Adelsgeschlecht, das auch Päpste hervorgebracht hat und ist mit den Medici verwandt. Als ihr Vater Jean de Vivonne als französischer Botschafter in Rom arbeitet, lernt er Giulia kennen. Aus der Heirat geht Catherine hervor. Sie wird 1588 geboren. Mit 7 Jahren kommt sie nach Paris. Die Eltern vermitteln ihr jede Menge italienischen Humanismus und den Geist der italienischen Renaissance. In Italien hat es sich damals zunehmend durchgesetzt, Bildung auch Frauen zugänglich zu machen. Es geht um die Kultivierung des Intellekts.
Da haben wir, zumindest für die oberen Schichten, haben wir Frauen, die wirklich also dann eine Geselligkeit geführt haben, wo also einmal Gelehrte und Schriftsteller kamen, die sich da unterhielten. Und zugleich war es aber auch eine Schule der guten Sitten. Und die Lebenskunst wurde auch gepflegt und es war ein Umschwung hin zum Weltlichen.
Schon im Elternhaus hört Catherine aufmerksam zu, wenn Gäste zum kultivierten Miteinander vorbeikommen. Offenbar reizt sie der Gedanke, selbst Salonnière zu werden. Aber bevor sie ihre Ambitionen verwirklichen kann, ereilt sie das typisch weibliche Schicksal ihrer Zeit. Sie wird mit 12 Jahren an den zukünftigen Marquis de Rambouillet verheiratet. Mit 18 bekommt sie ihre erste Tochter Julie. 6 weitere Kinder folgen. Doch ihre beiden Söhne verliert sie durch Kriege und Seuchen. Nichtsdestotrotz bleibt sie eine lebenslustige, neugierige Frau. Sie will Leute kennenlernen. Aber nicht unbedingt die Adligen am Hof, sondern vor allem Menschen einer sich gerade neu formierenden Schicht.
Es waren die neuen, modernen Berufe, Ärzte, Priester, Juristen, Verwaltungsbeamte, Ingenieure, die sich damals bildeten in Abgrenzung zum Hof. Und das lief auf kultureller, stilistischer Ebene, weil man eben einen Stil für sich, für das entstehende Bürgertum gerade im Begriff war zu formulieren, in dem sich die wichtigen Vertreter dieser gerade sich konstituierenden Schicht trafen und miteinander ins Gespräch kamen.
Kersten Knipp hat sich als Sachbuchautor eingehend mit der kultivierten Geselligkeit im 17. Jahrhundert auseinandergesetzt. Kathrin sieht ihre Stunde gekommen. Als Marquise de Rambouillet hat sie ein eigenes Stadtpalais mit den entsprechenden Räumlichkeiten und ihr Mann lässt sie machen. Sie will den Zeitgeist mitgestalten und ist damit Vertreterin eines frühen Aufklärungsfeminismus, der noch nicht kämpferisch ist, aber entschieden. Zunehmend haben Frauen eine Haltung.
Sie hatten den Anspruch, an sich selbst zu lernen, sich zu bilden, klüger zu werden. Sie wollten das aus eigener Kraft schaffen.
Ihr Herrschaftsbereich ist das Haus. Und somit kann Kathrin de Vivonne die Gelehrten einfach zu sich einladen. Bald wird der Salon de Rambouillet zum Anziehungspunkt einer illustren Gästeschar. Es kommen Bürger und Bürgerinnen unterschiedlicher Stände, Dichter, Schriftstellerinnen, Intellektuelle. Weil sie sich oft kränklich fühlt, zieht sie es vor, auf einem Kanapee zu liegen, wenn sie ihre Gäste empfängt.
Ich sah sie in einer Nische, wohin keine Sonnenstrahlen drangen, aber es war dennoch nicht ganz dunkel. Um sie herum hingen lauter Porträts von Leuten, die sie mochte. Da stapelten sich außerdem viele Bücher auf kleinen Tischen. Gewiss keine gewöhnlichen Bücher. Nur zwei oder drei Leute durften jeweils gleichzeitig eintreten, weil sie kein Durcheinander mochte.
Schreibt die spätere Königin von Sizilien und Sardinien Anne-Marie d'Orléans 1659 in ihrer Geschichte über die Prinzessin von Paphlagonien. Wann genau sich der Rambouillet-Salon formiert, ist nicht eindeutig überliefert. Um 1613 sollen die ersten Gäste zu ihr gekommen sein, berichtet der französische Schriftsteller François de Malherbe, der auch bei der Marquise zu Gast war.
Ich glaube, es ist im Wesentlichen eine intellektuelle oder auch ästhetische Freude gewesen, die sie getrieben hat, diesen Salon zu betreiben, eben den Austausch zu pflegen, was Neues zu hören, sich selbst auch zu äußern, ja, sich der Welt zu öffnen, sich den Menschen zu öffnen und so im Grunde die eigene Person auch zu erweitern.
Entwicklungen in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Literatur, aber auch Tagesereignisse spielten natürlich auch eine ganz große Rolle. Und man sprach nicht nur über die letzte Neuerscheinung, sondern man sprach natürlich auch über irgendwelche interessanten Gerichtsprozesse, die im Moment gerade liefen.
Jeder sollte sich beteiligen können, jederzeit in das Gespräch seine eigenen Standpunkte einwerfen können und dann führt das wieder zu neuen Gedanken. Also diese Vorstellung des unentwegt sich fortpflanzenden Gedankens, der im Grunde nie an ein Ende kommt, ja, wo eins das andere ergibt, das war das Ideal dieser Zeit.
Sie sprechen nicht wie Fachleute, aber Sie sprechen vernünftig und es gibt keinen Platz in der Welt, wo es mehr Gefühl und Gespür gibt und weniger Pedanterie als im Hôtel de Rambouillet.
So der Salongast und französische Schriftsteller Jean Chapelain, der die Académie Française mitbegründete, 1638 in einem Brief. Darin klingt ein Ton an, der sich vom absolutistischen Duktus distanziert. Zunehmend setzt sich in der Zeit eine Haltung durch, die grundlegend wird für aufklärerisches Gedankengut.
Dass der wahre Adel sich nicht über Geburt und Stand definiert, sondern dass die Menschen sich über ihre Verdienste, über ihre Bildung, über ihren Charakter, über Geist und Herz sozusagen definieren. Und diese Gedanken, die sind natürlich dann im Zeitalter der Aufklärung nochmal wieder aufgegriffen worden und verstärkt worden. Also Gedanken von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wie später in der Französischen Revolution.
Für damalige Verhältnisse klingt das wie gelebte Utopie. Und das ist es ein Stück weit auch.
Wichtig war, dass man das Gespräch mit Witz und Geist führte. Man wollte locker und offen und frei über etwas sprechen. Und das ist vielleicht überhaupt jetzt das Stichwort, die Geistesfreiheit. Sowohl im Renaissance-Humanismus als auch in den Salons des 17. Jahrhunderts, als auch in der Aufklärung. Und das ist das gewesen, was die Salons vielleicht auch so wichtig gemacht hat, weil hinter den verschlossenen Türen eines Salons konnte man sich vieles zu sagen trauen, was man sich vielleicht nicht trauen würde, in der Öffentlichkeit zu sagen, geschweige denn in der Zeitung zu drucken.
Dieses experimentelle und geschützte Forum des Salons macht außerdem möglich, was die Marquise besonders liebt: Schabernack. Catherine hat einen ausgeprägten Sinn für Humor. Es sollen durchaus derbe Scherze gewesen sein, mit denen die Marquise den ein oder anderen Gast gehörig auf die Schippe nahm.
Dass man also irgendwelchen Freunden zum Beispiel die Kleider enger machte, dass sie meinten, sie wären dicker geworden und solche Sachen.
Das Amüsement in geselliger Runde, das ist es, was die damaligen Gäste anzieht. Nicht zu vergessen, ohne Einladung ging gar nichts. Catherine wählte aus, wen sie zum Freund ihres Hauses machte, wer wiederkommen durfte, wer nicht. War man eine Frau, hatte man fast bessere Karten.
Da hob sich auch Madame de Rambouillet sehr von anderen Salons hervor. Es hat auch Salons gegeben, wo fast nur Männer verkehrten. Das war im Hotel de Rambouillet anders, da verkehrten auch viele Frauen. Und die durften ihre Töchter mitbringen. Und die hörten und sahen da vieles, was sie in ihrer Klosterschule nie im Leben gelernt hätten.
1665 stirbt die Marquise und damit ihr Salon. Kaum eine Geselligkeit bestand über so lange Zeit hinweg. Fast ein halbes Jahrhundert gab es das Format der Rambouillet. Frauen, die bei ihr zu Gast waren, sind von ihr inspiriert und entwickeln ihre Ideen weiter. Wie zum Beispiel Madeleine de Scudéry, die damals ein internationaler Star war und die Schriftstellerin des 17. Jahrhunderts. Die Salonière kämpft in ihren Geselligkeiten und Schriften vehement für die Gleichberechtigung. Ein echtes Role Model, mag sich die ein oder andere Frau damals gedacht haben. Sowohl auch die Leipziger Schriftstellerin Christiana Mariana von Ziegler. Sie entdeckt um 1735 die französische Salondame fast zufällig und ist inspiriert von ihrer Schrift Conversation Morale. Von Ziegler hält in ihren sogenannten moralischen und vermischten Sendschreiben fest:
Die Unterredungen der Mademoiselle de Scudéry gefielen mir, und ich hielt es für gut, dass sie jedermann in unserer deutschen Sprache lesen möchte, weil ich darinnen die Regeln einer artigen Lebensart sehr wohl ausgeführt fand.
Christiana Mariana von Ziegler übersetzt de Scuderys Schrift über tugendhafte Geselligkeit, in der Frauen beanspruchen, als Gesprächspartnerinnen auf Augenhöhe zu gelten. Damit ist der französische Aufklärungsfeminismus in Deutschland angekommen. Von Ziegler nimmt de Scudéry zum intellektuellen und ethischen Vorbild, adaptiert die französische Salonkultur und wird eine der ersten deutschen Salonieren, die im 18. Jahrhundert emanzipatorische Pionierarbeit leistet.
Das ist ein Kernanliegen, die Bildung der Frau und der Mädchen und die Gleichwertigkeit der Geschlechter. Und das sagt sie immer wieder auch mit satirischem Ton. Sie forderte durchaus auch die Frauen auf: Hab den Mut, dich fortzuentwickeln, lies, lern Sprachen, weil es bringt doch mehr, wenn du dann bei der Gesellschaft auch etwas sagen kannst, als wenn du nur über Fleischtöpfe redest.
So die Literaturwissenschaftlerin Astrid Dröse. Sie konnte durch Recherche in der Bayerischen Staatsbibliothek Zieglers Schriften im gesamten deutschen Sprachgebiet nachweisen und betont, wie berühmt die Schriftstellerin und Salonier im 18. Jahrhundert war. Doch irgendwann verschwindet diese aus der Literaturgeschichte.
Die feministische Literaturgeschichtsschreibung, gerade in den 70er, 80er Jahren, hat sich dann sehr darum bemüht, auch Autorinnen der frühen Neuzeit und der Aufklärung wieder zu entdecken. Und da ist Christiana Mariana von Ziegler wieder aufgetaucht.
Christiana Mariana Romanus wird 1695 in Leipzig geboren. Sie stammt aus einer Juristenfamilie des gehobenen Bürgertums und erhält eine gute musische und sprachliche Ausbildung. Als ihr Vater wegen politischer Intrigen lebenslang inhaftiert wird, ist Christiana 10 Jahre alt. Die Familie steht vor dem Nichts. Sie heiratet mit 16 Jahren, bekommt eine Tochter, doch kurz darauf verstirbt ihr Mann. Sie heiratet ein zweites Mal, bekommt wiederum eine Tochter. Doch auch der zweite Mann, Georg Friedrich von Ziegler, stirbt bald und schließlich erliegen auch beide Töchter wohl einer Seuche. Schwere Schicksalsschläge. Doch das Leben muss weitergehen. Christiana Mariana beschließt, Witwe zu bleiben und zieht in ihr Elternhaus. zurück zu ihrer lebenstüchtigen Mutter, die erfolgreich gegen die Versteigerung des Wohnhauses gekämpft hatte.
Sie hat sich wohl gedacht, das Schicksal hat mir so übel mitgespielt, was mache ich jetzt mit dem Leben? Und da muss sie den Entschluss gefasst haben, warum nicht jetzt gründe ich einen Salon? Und dazu hatte sie die Bedingungen auch, die Möglichkeiten und offensichtlich das nötige Selbstbewusstsein. Das führte dann dazu, dass sie dieses Romanushaus zu einem sehr lebendigen Ort der Begegnung in Leipzig gemacht hat. Die Professoren der Universität, die Gelehrten, die reichen Kaufleute, auch viele Frauen gingen dort ein und aus.
Christiana Mariana hat die richtige Idee zur rechten Zeit und eine Persönlichkeit, die viele Menschen in ihren Bann zieht. Ihr kommt entgegen, dass Leipzig zu dieser Zeit eine der modernsten Städte des Heiligen Römischen Reichs ist. Die Stadt gilt damals als kleines Paris.
Leipzig ist einfach der Studienort schlechthin, gerade für Juristen. Es gibt eine entsprechende gesellschaftliche Trägerschicht, die auch die Gedanken der Aufklärung verbreitet. Es gibt einen funktionierenden Buchmarkt, es gibt die Buchmesse, die ja noch heute existiert, es gibt Drucker, Verleger, also Leipzig war eine Medienstadt, das intellektuelle Zentrum Deutschlands, gerade im frühen 18. Jahrhundert.
Die Atmosphäre ihres Salons ist heiter. Christian Gabriel Fischer, ein Professor für Naturlehre, der 1725 auf der Durchreise bei Ziegler vorbeischaut, erwähnt sie extra in seinem Reisebericht. Sie sei
viel zu munter und aufgeweckt, als dass sie sich gemein männlichem Verstande unterwerfen sollte. Von Reden frei, aber gescheit und artig, im Umgang mehr freundlich, lustig und scherzhaft als gravitätisch. Sie schießet mit Büchsen, Pistolen und Armbrüsten. Sie macht alles mit, spielet auf allerhand musikalischen Instrumenten und singt dabei.
Sie schreibt Gedichte, trägt die gerne spontan vor und animiert auch ihre Gäste einfach mal drauf los zu reimen, zu singen oder zu spielen. Besonders gern besingt sie das männliche Geschlecht und macht sich über chauvinistisches Gehabe lustig. Die Satire ist für sie wie ein emanzipatorisches Werkzeug, mit dessen Hilfe sie Unbequemes reizvoll verpacken kann. Wie in dieser für Seminarzwecke nachempfundenen Passage aus einem Seminar von Astrid Röse.
Du weltgepriesenes Geschlechte, du in dich selbst verliebte Schar, prahlst allzu sehr mit deinem Rechte, das Adams erster Vorzug war. Soll ich deinen Wert besingen, der dir auch wirklich zugehört? So wird mein Lied ganz anders klingen, als das, wofür man dich verehrt.
Da sieht man, dass ihr so ein Schalk im Nacken saß. Sie hat so dieses leichte Schmunzeln, das so sagt, ja, also es ist schon ernst, was ich meine, aber ich sage es mit so einem leichten Lächeln im Gesicht. Und viele ihrer Texte, die sind auch wirklich gesalzen.
Seht doch, wie ihr vor Eifer schäumet, wenn's nicht nach eurem Kopfe geht. O Himmel, was ist da versäumet, wenn man nicht gleich zu Diensten steht?
Verse aus einer Ode von Christiana Mariana von Ziegler, die 1739 im Verlag der Königlichen Universitätsbuchhandlung in Göttingen publiziert wird. Sie schreibt nieder, was sie denkt und will veröffentlichen. Dabei hilft ihr ein Salongast, der in ihrem beruflichen Leben eine entscheidende Rolle spielt, Johann Christoph Gottsched. Aber zunächst profitiert er von ihr.
Wenn man neu in eine Stadt kommt als junger, gerade fertig studierter Mensch, dann braucht man ein Netzwerk. Und da war Ziegler für ihn so eine wichtige Figur. Sie hat gleich gemerkt, ja, dass sie irgendwie auch in Fragen der weiblichen Aufklärung auf einer Wellenlinie sind. Gottsched war ein Verfechter der weiblichen Aufklärung. Und so hat sie ihn eingeführt in die Leipziger Gesellschaft.
Gottsched publiziert die erste deutsche Frauenzeitschrift überhaupt, die Vernünftigen Tadlerinnen. Darin ermutigt er Frauen, sich zu bilden, sich mit Wissenschaft und Literatur zu beschäftigen und zu schreiben. Christiana Mariana von Ziegler muss er nicht lange überreden. Sie schreibt drauf los. Zum Beispiel, dass sie von einer rein weiblich regierten Republik träumt, in der die vernünftigsten Bürgerinnen einen Rat einberufen und eine hohe Schule, in der alle Professorenstellen mit weiblichen Personen besetzt sind. Gottsched schätzt ihr literarisches Schaffen so sehr, dass er ihr eine Hymne schreibt.
Schließlich hat er auch erwirkt, dass sie gekrönt wurde, also die Dichterkrönung quasi empfangen hat als kaiserliche Poetin und den Preis der Poesie in der deutschen Gesellschaft erhalten hat, als erste Frau überhaupt in diese Gesellschaft aufgenommen wurde.
So Astrid Dröse. Sie muss aber auch viel Spott und Schmach einstecken. Nicht alle sind damit einverstanden, dass sie Erfolg hat. Aber das ist ihr egal. Immerhin läuft ihr Laden. Man will sie sehen und hören. Der Salon ist gut besucht und es ist nicht ausgeschlossen, dass sogar Johann Sebastian Bach vorbeikam.
Ganz sicher weiß man, dass sie ihm Manuskripte übergeben haben muss. Er war gerade zum Thomaskantor berufen worden und brauchte neue Texte.
Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen.
Eine Bach-Kantate. Der Text stammt von Ziegler. Sie versteht es, ihren Namen in die Welt zu tragen. Es kommt ihr entgegen, dass sie Witwe ist. Sie ist frei, unabhängig, muss sich an keine Konventionen der Ehe halten, keinen Mutterpflichten nachkommen. Sie will eigentlich nicht mehr heiraten, obwohl sie viele Anträge bekommt. Aber ein 9 Jahre jüngerer Professor für Geschichte namens Wolf von Steinwehr wirbt erfolgreich um sie. 1741 folgt sie ihm nach Frankfurt. Das Licht im Leipziger Salon erlischt, aber ihr Feuer brennt weiter.
Es ist schwer zu sagen, wer das jetzt direkt aufgegriffen hat, weil wir kennen ja auch die Autorinnen des 18. Jahrhunderts noch nicht so gut. Da wäre auch weiter zu erforschen, ob sie sich stilistisch an Ziegler orientieren oder auch ihre ganze Lebensweise als Modell verwendet haben. Jedenfalls hat sie etwas in den Diskurs eingespeist, was dann irgendwie nicht mehr wegzudenken war.
Der lange Weg zur Mündigkeit war geebnet. Die ersten Salonieren von Susanne Brandl. Lange Zeit durften Frauen weder politisch entscheiden noch öffentlich mitreden. Vor rund 400 Jahren hatten adlige und bürgerliche Frauen dann die Idee, Gelehrte einfach zu sich nach Hause einzuladen. Weitere spannende Audios von Radio Wissen finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel über die Münchner Salonkultur im 19. Jahrhundert. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen? Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1+1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.